Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Es geht dieses Jahr wild los, Schlag auf Schlag. Nachdem wir letzte Woche noch über die Nintendo Switch 2 sprechen konnten, geht's jetzt bei Xbox weiter. Die haben nämlich hier Xbox Developer Direct veröffentlicht. 4 Spiele, 5 haben wir gesehen. Wir geben einen kleinen Einblick und das mache ich zusammen mit dem Alex.
Hi Johannes.
Ist ja jedes Jahr im Januar wieder genauso schön, wie ich finde. Das Event Developer Direct von Xbox hat sich ziemlich etabliert. Ich finde, es hat immer einen guten Vibe so zum Jahresstart, wie gesagt. Das Format, wer es vielleicht noch nicht gesehen hat und jetzt auch in dieser Ausgabe wieder nicht gesehen hat, widmet sich immer so eine Handvoll Spiele und das eben nicht nur, wir zeigen mal einen Trailer und dann vielleicht nochmal ein Gameplay-Schnipsel, sondern man lässt da immer ein bisschen die Studio-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen irgendwie zu Wort kommen. Das heißt, es wird dann immer ganz nett präsentiert, je nachdem, wer da dann halt zu Wort kommt. Und man lernt mal so ein bisschen die Leute kennen, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man hat so einen kleinen Einblick. Es hat immer irgendwie so ein bisschen was Persönlicheres, als wenn da jetzt irgendwie Phil Spencer mal wieder steht, denn gegen den wir ja auch nichts haben, aber wenn da die Spieleschaffenden selber dann auch mal da sind und was über ihr Spiel sagen und man so ein bisschen den Stolz spürt, hat das immer was. Geht's dir da genauso oder sagst du, trotzdem alles nur PR aufgesetzt?
Leider das tatsächlich diesmal. Muss ich sagen, fand ich sehr PR-lastig. Genau das, was du gerade jetzt so schön ausgeführt hast, das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Ich meine auch, dass das in der Vergangenheit tatsächlich so war und damit hat sich dann eben das Format Developer Direct dann auch eben von der Nintendo Direct oder von den verschiedenen Sony-Formaten so ein bisschen abgegrenzt, weil man eben einen ganz anderen Blick auf die Spiele bekommen hat. Diesmal fand ich aber, war das wirklich sehr PR-lastig. Vielleicht eine Ausnahme hatten wir dabei, finde ich. Das war Präsentation zur Expedition 33. Ich finde, da ist es so ein bisschen persönlicher tatsächlich geworden. Aber alles andere war schon sehr auf Marketing aus. Hab mir so gedacht, okay, das sind jetzt 4 oder 5 lange PR-Videos, die einfach aneinander geschnitten wurden. Ich finde, das hat man in der Vergangenheit besser gemacht. Ich musste aber auch gerade tatsächlich nachgucken, wie oft es das Format jetzt auch schon gab. Weil du das gerade so gesagt hast und mittlerweile etabliert. Ich hatte irgendwie die Ausgabe vom letzten Jahr, die habe ich irgendwie komplett verdrängt. Deswegen habe ich gerade noch mal nachgeschaut. Ist jetzt das dritte Mal gewesen, immer im Januar. Letztes Jahr war es ein bisschen früher, da war es schon am 18. Januar. Aber der Umfang ist gleich geblieben. Also weil ich es jetzt gerade offen habe, kann ich das gerne noch mal hier so.
Die Spiele werden, würde mich jetzt auch noch mal interessieren.
Genau, also perspektivisch, ja. Da ist vor allem spannend, welche der Spiele dann tatsächlich schon erschienen sind.
Ja. Yeah.
Oder wann sie erschienen sind. Naja, aber bei der von 2023 hatten wir Minecraft Legends, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, das war damals der
Shadow Drop.
Genau. Und Elder Scrolls Online Necrom und eben Redfall. Genau, und Redfall war da, glaube ich, der große Aufmacher, ne? Ja, und da wissen wir ja auch mittlerweile, wie das ausgegangen ist. Und im letzten Jahr, da fange ich jetzt mal von hinten an, Indiana Jones, gerade erschienen, ne? Also,
Anfang Dezember. Hm.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie letztes Mal da schon dann den Termin genannt hatten. Das war.
Glaube nicht, den gab es, glaube ich, erst dann im Juni auf dem Showcase. Ja.
ARA, History Untold. Da muss ich ehrlich gestehen gerade.
Ist erschienen?
Ja. Ist erschienen, ne?
Im Sommer, ja. Ich glaube, zur Gamescom-Zeit oder
ist aber komplett an mir vorbeigegangen.
Ja.
Visions of Mana ist erschienen. Hellblade 2 war da auch noch ein großes Thema. Auch irgendwie nicht so der Superhit dann geworden. Ich habe es leider auch immer noch nicht gespielt, weil ich den ersten auch nicht zu Ende gespielt habe.
Ja, sollte es auch, glaube ich, nie werden. Ich glaub, aber für sich genommen, das, was es sein will, ist es ziemlich gut geworden. Ich habe es durchgespielt.
Cool.
War da sehr angetan eigentlich.
Ja, ich habe immer noch Lust drauf. Genau, und das Letzte ist eben Avowed.
Genau.
Das Avowed. Im Februar erscheinen soll. Also
genau, das hätte aber auch im letzten Jahr erscheinen sollen, glaube ich, auch im Weihnachtsgeschäft jetzt. Und jetzt erscheint das ja mit im Februar. Also zumindest ist das dann der Titel, der da das vielleicht nicht ganz geschafft hat. Und jetzt können wir es ja mal zumindest schon mal überblicksmäßig geben, ja, oder nennen. Du hast ja jetzt schon Expedition 33 genannt, was ja Claire mit vollen Namen, ja, genau, heißt.
Claire Obscure.
Claire Expedition, ja, genau. 33. Genau, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Dann haben wir noch, das wusste man auch vorher schon, genauso wusste man vorher Doom The Dark Ages, was auch vorher sehr im Juni enthüllt wurde, also da der nächste Doom-Ableger. Man wusste auch Bescheid über South of Midnight, was auch in diesem Jahr dann erscheinen soll. Gehen wir dann gleich konkret nochmal drauf ein. Und es gab eben noch einen Überraschungstitel, hatte man im vorigen Mal schon quasi, oder in Ankündigung dieser Show heute, mit auf den Weg gegeben, dass es einen Titel gibt, der noch dann enthüllt wird, über den man noch nichts weiß. Gab dann im Vorhinein auch schon das ein oder andere Gerücht, dass das wohl von einem japanischen Studio sein soll und auch wohl eine Reihe sein soll, wo Fans wohl schon lange drauf warten.
Nicht Final Fantasy?
Nicht Final Fantasy, genau. Und ja, es war aber auch, glaube ich, in der offiziellen Ankündigung stand auch drin ein, wie was formuliert, glaube ein neues Spiel, also von wegen, dass man jetzt heute dann irgendwie das Final Fantasy VII Remaster, was bisher nur für die PlayStation und den PC jetzt verfügbar ist im Laufe des Monats noch, glaube ich, dass man das da jetzt gezeigt hätte, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich denke mal, das kommt jetzt früher oder später auch noch im Laufe des Jahres, ist da richtet sich ja, wow, Square Enix dann auch ein bisschen mehr jetzt auf darauf ein, dass man jetzt von Exklusivtiteln weggeht. Einfach um das Geschäft besser anzukurbeln. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Es ging hier dann um Ninja Gaiden, was ja tatsächlich so eine, ja, etablierte Reihe ist, aber von der man halt jetzt, glaube, 10 Jährchen nichts mehr gehört hat.
Ja.
Da wohl dann der letzte Ableger erschienen. Aber, und da sind wir wieder beim Thema, wir haben es dieses Jahr, glaube ich, in einer unserer Episoden schon mal angesprochen, auf den habe ich dann eben gelesen, auf den Game Awards wurde ein 2D-Ableger neuer irgendwie angekündigt. Okay. Ist auch völlig an mir vorbeigegangen. Das heißt, da gab es schon so ein erstes Vorzeichen, wenn man so möchte. Und heute aber dann mit Ninja Gaiden 4 hat auch gar keinen Zusatztitel, ne? Aber dann jetzt der volle 3D-Action-Titel, den man auch hier dann umfangreich vorgestellt hat. Ja,
ja, Sie haben ja gesagt, das ist der neue Teil der Hauptreihe. Und dementsprechend, genau, macht das mit der 4, glaube ich, da auch Sinn. Dann kann da sich keiner irgendwie, ist da keiner irritiert, wo das jetzt einzuordnen ist. Ist also auch kein jetzt klassisches Reboot oder so. Ich glaube, man richtet es schon so ein bisschen aus, weil die Reihe nun mal jetzt auch 10 Jahre keinen neuen Teil bekommen hat. Aber es ist schon eher als Fortsetzung zu sehen, ja.
Ja, genau. Man schlüpft sich trotzdem irgendwie in die Rolle eines neuen Protagonisten namens Yakumo. Der etablierte, das ist nämlich der Ryu, war das, glaube ich, Hayabusa.
Ja, genau.
Den kennt man, wenn man sich mit der Reihe schon beschäftigt hat. Und der soll aber auch eine Rolle spielen. Und zwar nicht nur irgendwie als Protagonist irgendwie so an der Seite, sondern der wird auch spielbar sein. Aber wie gesagt, trotzdem etabliert man einen neuen Protagonist, den Herrn Yakumo. Den hat man auch in allerlei Action-Szenen dann auch gesehen. Man muss ja da sagen, Ninja Gaiden ist ja eine sehr actionlastige, extrem schnelle und auch, wie man heute auch mal eindrucksvoll gesehen hat, blutige Spielreihe. Und ich glaube, damals auch Ninja Gaiden 2 und 3, so die Zeit, das war dann so Xbox 360 Zeit, wenn ich mich richtig erinnere, war das auch revolutionär vor allem mit dieser Geschwindigkeit, dass das dementsprechend dann auch technisch schon umsetzbar war und hat da so ein bisschen Standards auch gesetzt. Und die alten 2D-Teile gelten auch heute noch so als in diesem Genre, in diesem Bereich, so als Pioniere, teils in gewissen Spielmechaniken und so weiter. Vor allem, was dieses schnelle, zackige Gameplay eben anbelangt. Wie sehr hat dich das denn, weil ich gehe jetzt davon auch, dass du jetzt nicht irgendwie in Ninja Gaiden tief drin steckst und du jetzt irgendwie schon immer auf die Uhr geguckt hast, wann ist es denn wieder soweit? Aber das finde ich ja dann trotzdem immer eine schöne Sichtweise, weil dann ist das ja für einen jetzt erstmal völlig neu. Man kann sich auf so eine Präsentation dann einlassen und am Ende dieser, was waren es vielleicht, 10-12 Minuten, für dieses Spiel dann sagen, ja, ach, das fand ich doch ganz nett, spricht mich auf irgendeine Art und Weise an. Wie ging es dir denn dabei nach diesen 12-13 Minuten?
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, um so ungefähr einzuordnen, wann ich das letzte Mal irgendeine Art von Kontakt zu der Reihe hatte. Und das muss so rund 2012 gewesen sein. Da ist nämlich Ninja Gaiden 3 Razor's Edge für die Wii U erschienen. Falls du dich daran noch erinnern kannst. Da gab es nämlich einen Port oder einen Remaster. Ich weiß nicht genau, wie man das jetzt einordnen konnte. Aber eben von Ninja Gaiden 3. Ich glaube, das wurde halt so ein bisschen erweitert. Dann eben unter dem Titel Razor's Edge für die Wii U veröffentlicht. Ich glaube, sogar von Nintendo damals. Und das habe ich damals bei einem Presseevent kurz angespielt. Und das ist, glaube ich, auch ungefähr meine Erfahrung mit den Guiden. Ich kenne es so ein bisschen aus ja aus Trailern und oder aus Videos. Ist aber keine Reihe, mit der ich bisher irgendwie näher in Kontakt gekommen bin. Ich sehe es auch gerade noch. Anscheinend ist Razor's Edge auch noch mal. Das ist auch schon wieder einige Jahre her, aber ich erinnere mich dunkel. Wurde halt auch noch mal als Teil der Ninja Gaiden Master Collection 2021 veröffentlicht für Switch, PlayStation 4, Xbox One noch und PC. Also da gibt es anscheinend also auch noch eine Sammlung, die dann wohl auch noch zugänglich ist, wo man dann halt auch alle Teile irgendwie noch spielen kann, um sich perfekt jetzt eben auf Ninja Gaiden 4 vorzubereiten, wer da die Zeit und die Muße noch reinstecken möchte.
Ja, interessant ist jetzt auch hier noch in der Ankündigung, was mich dann so ein bisschen auch positiv gleich mal so überrascht hat, dass das zum einen jetzt von Team Ninja entwickelt wird, die wohl auch, glaube ich, die letzten Spiele gemacht haben.
Genau, das ist deren Reihe, ja.
Genau. Und jetzt aber eben jetzt in Co-Partnerschaft mit Platinum Games, die man ja zum Beispiel von
Bayonetta?
Nier kennt oder Bayonetta kennt, ja. Genau. Also die ja wirklich auch für Action-Titel schlechthin stehen und die da auch wirklich immer ein feines Händchen bewiesen haben in der Vergangenheit mit verschiedenen Spielen. Und das finde ich eigentlich eine coole Kombination, ohne mich jetzt, wie gesagt, zu tief mit Ninja Gaiden auszukennen. Aber das ist für mich immer erstmal so, wo ich denke, ey, das könnte doch vielversprechend sein, wenn man sich da so ein bisschen die Expertise aus dem Hause der Platinum Games einholt. Hab dann aber da auch gleich wieder dran denkt, da gab es ja auch allerlei Vorgänge, haben wir da häufiger drüber berichtet, im Safe Game, ja, Personalabgänge da im Hause der Platinum Games. Ich glaube, das sind die führenden Kräfte haben da das Schiff verlassen. Ich will nicht sagen sinken, aber sie haben, da gab es einiges an Umstrukturierungen. Dementsprechend auch da kann man sich vielleicht irgendwann auch nochmal drauf gucken, wie sich das Studio dann mittlerweile zusammensetzt und ob, ja, wie das jetzt vielleicht auch zu dieser Kooperation kam. Weil man kann ja als Platinum Games immer auch sagen, wir können ja auch eigene Spiele schaffen, aber das sind ja auch mittlerweile zahlreiche Mannen und Frauen dort. Dementsprechend werden die sicherlich nicht nur ein Projekt machen.
Ja, eben. Also das tun sie ja jetzt auch schon häufiger, also sich da mit anderen Firmen irgendwie zusammenzutun. Also alleine Nintendo und Bayonetta ist ja mittlerweile eine Nintendo-Reihe, kann man ja so sagen. Nintendo veröffentlicht ja die Teile ja nun mal. Und das entsteht da halt in einer Zusammenarbeit. Wir hatten auch noch, das war, glaube ich, der letzte Original-Titel von Platinum Games. Das war Astral Chain.
Ja, genau.
Für die Switch, stimmt, ja. Ne, das war ja was war komplett cool, Neues. Ja. Auch irgendwie ist ja ein Exklusivtitel gewesen. Ja, und ich meine, da gab es auch noch in der Vergangenheit schon mal so andere Projekte, wo eben Platinum Games mit beteiligt war und jetzt nicht unbedingt halt hauptausführend, sondern halt unterstützend. Aber ich müsste jetzt auch noch mal tiefer reingehen.
Ja, was mir gerade einfällt, Negativbeispiel allerdings war dieses Babylon's Fall, das war mit Square Enix.
Ja,
das stimmt. Das war so ein bisschen, glaube ich, auch mit Live-Action und das ist relativ ja, gut. Schnell wieder.
Aber das haben sie, glaube ich, aber auch selbst entwickelt, glaube ich, ne?
Ja.
Und dann
ja,
war auch ja. Square Enix nur der Publisher. Naja.
Ja.
Aber ich fand es aus der Sicht jetzt hier spannend, dass sich eben zwei ja doch angesehene japanische Entwicklerstudios eben zusammentun, um dann eben so ein Spiel zu veröffentlichen. Ist, finde ich, irgendwie auch ein cooles Signal. Wir haben ja jetzt ja mindestens 2 Jahre hinter uns, in der die Games-Branche es nicht sonderlich leicht hatte. Es gibt viele Faktoren. Die Entwicklung wird immer teurer und komplexer. Wir haben immer größere Entwicklerteams, die sich ja bei den großen Publishern die sich ja dann global quasi irgendwie zusammensetzen, ne? Überall arbeiten die Studios gemeinsam. Und da habe ich mich dann jetzt auch gefragt, okay, ist das jetzt hier auch so eine Reaktion quasi darauf gewesen, dass das Team Ninja gesagt hat, okay, wir brauchen hier die Unterstützung, weil wir das Spiel sonst nicht so umsetzen können, wie wir es wollen, dass man sich deswegen Platinum Games dazugeholt hat? Oder ja, gab es da irgendwie, war das wirklich so, hey, man hat sich mal irgendwie getroffen und dann gesagt, wäre das nicht geil, wenn wir das zusammen machen würden? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich gehe tatsächlich davon irgendwie aus, dass das tatsächlich auch eine wirtschaftliche Geschichte war oder Entscheidung dass es dazu gekommen ist.
Ja, kann gut sein, ne, dass man sich da so ein bisschen dann gegenseitig in die Arme greift und Synergien dann auch nutzen kann. Und wäre natürlich zu hoffen, wenn da dann auch eine coole Sache am Ende bei rauskommt. Prinzipiell bin ich da jetzt, also mich hat das erstmal so basic gesagt angesprochen. Bin da jetzt auch nicht gleich im Kreis gesprungen, aber man muss ja dazu sagen, alle Spiele, die heute jetzt irgendwie Thema waren, kommen Day One in Game Pass. Das ist natürlich dann als den Game Pass Dauerabonnent, der ich ja bin, eine feine Sache. Und dann kann ich sagen, ja, da gucke ich doch auf jeden Fall mal rein. Und wenn das Spaß macht, da sich durch die Gegend zu metzeln, wieso denn auch nicht? Gab's da, weil das war ja, glaube ich, meine eingängige Frage. Ich weiß nicht, du hast sie noch nicht beantwortet. Ist es was, wo du jetzt sagst, ja, würdest du dir auch angucken? Oder ist es ein bisschen zu wild?
Reingucken würde ich auf jeden Fall. Und dann stellt sich halt wirklich die Frage, wie lange bleibe ich dann da dran? Ich fand, vom Setting her sah es spannend aus. Es spielt ja wohl in Japan, das
Tokio, ja.
In Tokio, genau, das meinte ich.
Konkret, ja.
es ist so eine postapokalyptisches Tokio, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie schwebt über Tokio ein riesiger Drache, der zu irgendeiner Katastrophe geführt hat, sah sehr abgedreht aus. Aber vor allem die Bossgegner fand ich, sahen sehr cool aus in dem, was man gesehen hat. Mich hat das Gameplay auch so ein bisschen an, wie heißt das denn jetzt? Ghost Runner? Genau, Ghost Runner erinnert.
Ja, aber nicht Ghostwire Tokyo. Nicht, dass du das.
Nee, genau, Ghost Runner. Das ist dieses First Person Hack and Slash und Shooter.
Mirror's Edge.
Ja, genau. Und hier hat man ja auch viele so Passagen gesehen, wo man dann sich da durch die Welt irgendwie manövriert. Springt über Abgründe, surft auf so Schienen rum, muss dann dabei entgegenkommenden Zügen ausweichen. Und gerade das mit den Schienen und so Wallruns, das war halt in Ghost Runner halt auch sehr präsent. Und das vom Setting gab es halt auch so ein bisschen so Überschneidungen, fand ich. Es ist ja jetzt nicht, es ist ja so ein bisschen Sci-Fi angelehnt, hatte ich so den Eindruck. Also da kommen ganz viele Stile irgendwie zusammen.
Stimmt, genau. Ja. Hat man relativ düster, auch so von den Settings, den verschiedenen, hat man verschiedene Sachen im Trailer auch schon gesehen. Empfehle auch immer, wer jetzt die Direct eben gesehen hat oder gestern, wie auch immer, je nachdem, wann ihr das jetzt hört, auch euch die Trailer dann im Nachhinein ruhig nochmal anzugucken, dann so in 4K oder so bestmöglich. Und da muss man auch schon sagen, Ninja Gaiden sieht sehr, sehr schick aus. Und ich finde, weil du auch die Bosskämpfe erwähnt hast, das ist ja auch das, was ich irgendwie so immer aus Platinum-Games spielen immer mich sehr beeindruckt hat, ob das jetzt Bayonetta war oder auch bei Nier. Die sind immer irgendwie mega cool inszeniert und halten einen irgendwie voll bei der Stange. Und jedes Ding ist da immer so ein Highlight. Und da verspreche ich mir dann jetzt schon hier einiges von. Im Herbst 2025 soll es soweit sein, so grob hat man es zumindest mal angegeben. Genau. Und weil ich gerade Game Pass gesagt habe, ja, das ist richtig, also da erscheint es, aber auch auf Steam und auf der PlayStation 5 wird es dann soweit sein. Das heißt, da könnt ihr eigentlich auf jedem System dann dem Spiel frönen, wenn ihr den Lust habt.
Genau, da habe ich noch eine Frage an dich, weil du hast es ja gesagt, alle Spiele, die gezeigt wurden, sollen Day One im Game Pass erscheinen. Ja. Was sie aber auch gesagt haben, dass die alle Cross-Progression und Cross-Save haben sollen. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe.
Genau, das haben sie im Vorhinein auch so eingeblendet. Da ist jetzt aber die Frage, ist es dann, gilt das jetzt dann nur für die genannten Sachen, also PC, die Xbox-Systeme und dann Cloud, vielleicht noch Steam? Weil
das frage ich mich nämlich auch. Also gut, dass das schon mal genau den gleichen Gedanken hattest. Ja, aber das wäre ja spannend zu wissen, okay, funktioniert das dann halt auch zur PlayStation hin? Möglich ist es ja, ne? Also das ist ja nicht mehr nicht mehr unmöglich. Beispielsweise die CD Projekt Spiele machen das, die fallen mir ein. Ubisoft unterstützt das auch bei den neueren Titeln. Da kann ich tatsächlich auf der Xbox theoretisch anfangen und auf der PlayStation weiterspielen. Welche Gründe es auch immer dafür gibt, das passiert, aber hey, vielleicht verkaufe ich meine PlayStation und hole mir eine Xbox und wenn das
dann. Aha.
Oder andersrum, du vielleicht? Ah nee, du hast ja beide. Ja.
Ja.
Nee, aber es gibt ja immer Gründe und das wäre tatsächlich spannend, weil das ist so ein Thema, was mich in letzter Zeit durch Cloud Gaming, was ich immer öfter benutze, auch viel beschäftigt, dass man da einfach mehr Flexibilität hat, wäre da wirklich wünschenswert. Und ich hoffe, dass es eben nicht nur für die Microsoft-eigenen Plattformen gilt oder vielleicht noch den PC, sondern da tatsächlich auch bis zur PlayStation durchgezogen wird. Das wäre wirklich wünschenswert. Ja.
Das stimmt, das wäre fein. Das wäre aber anscheinend auch so, glaube ich, ein bisschen das Sahnehäubchen dann so, weil ja letztendlich ist das ja schon mal cool. Aber du hast ja auch schon ein bisschen angerissen, wie oft ist dann eben der Fall, dass du wirklich von der Xbox oder dem PC auf eine PS5 wechselst. Das wird jetzt relativ wenig sein. Dann kommt es wahrscheinlich darauf an, wie schwer ist das umzusetzen. Aber ich denke auch nicht mehr so, wie das vielleicht mal war. Ich habe noch eine Idee zum Verkaufen. Ich könnte auch beide Konsolen verkaufen und mir dann eine PlayStation 5 Pro anschaffen.
Das ja, auch genau. Ein
super Deal. Wie gesagt, Herbst habe ich gesagt, haben wir ein Auge drauf, können wir dann so
Xbox gepublished, ne?
Ja. Xbox gepublished, ja.
Auch spannend.
Dann vielleicht. Ja. Genau. Vor allem, wenn es so eine Reihe ist, die sicherlich da viele noch dran hängen, aber ich würde jetzt auch die Reihe auch nicht zu groß reden, glaube ich. Ich hoffe, ich werde dem da jetzt dann nicht ungerecht. In meiner Wahrnehmung ist es aber auch jetzt nichts, wo irgendwie vielleicht Leute drauf warten, die das heute gar nicht gesehen haben oder sowas.
Also,
ich würde sagen, das Franchise ist, glaube ich, jetzt nicht so riesig weltumspannend.
Ich glaube, man darf es nicht unterschätzen. Ich glaube, das war schon zur Xbox 360-Zeiten relativ groß. Es gab ja nicht ohne Grund drei Teile. Und ich denke, dass das hier schon ein cleverer Schachzug dann eben von Microsoft ist, dann da anzuknüpfen, eben an diese glorreichen Xbox 360-Zeiten. Danach ging es ja immer, muss man ja so sagen, schon ein bisschen bergab. Sie haben sich ja danach nie wieder irgendwie nach der Xbox One so richtig
erholt,
muss man ja schon so festhalten. Oder zumindest nicht mehr so den richtigen, also sie sind nicht mehr so auf die Spur gekommen. Und seitdem experimentieren sie ja nun mal auch viel und darüber sprechen wir auch immer wieder. Und wenn man dann jetzt hier eben zu so einer, Freie dann halt eine Fortsetzung bringt, wo vielleicht sich dann noch viele dran erinnern an die guten alten Xbox 360-Zeiten. Glaube ich, kann das schon funktionieren. Bin mir aber auch unsicher, ob da jetzt jüngere Spieler, die damit halt überhaupt nichts zu tun hatten, tatsächlich dann da irgendwie jetzt aufspringen würden.
Also 18 sollte man sowieso sein, weil du sagst, jüngere Spieler.
Ja, die meine
aber ich. Aber ja, ich weiß genau, die gerade dann 18 werden im Herbst.
Genau.
Aber auf jeden Fall ja ein feiner Zug und ich glaube auch ein cleverer Zug, so diese Reihe sich jetzt vielleicht so ein bisschen zu schnappen, ist ja jetzt auch nicht exklusiv, erscheint ja auch für die anderen Plattformen, aber da ist ja Microsoft sowieso jetzt da ein bisschen offener, geht da mit anders um, auch das hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen und nicht weil man irgendwie allem gut tun, aber etwas Gutes tun will, sondern man ist auch so ein bisschen dazu gezwungen.
For
the Players, Multiplattform irgendwie zu sein. Aber das haben wir ja auch schon oft genug angerissen. Das Ninja Gaiden Gaiden-Thema war aber dann auch noch nicht ganz zu Ende, denn man hat dann noch den, fast schon immer, ich erhoffe, dass seit Hi-Fi Rush, zum Shadow Drop, denke ich mir immer, das kann ich gerne einmal im Jahr haben, so im Januar. Und den gab es dann hier auch, nämlich Ninja Gaiden 2 Black wurde gerade dann heute veröffentlicht, während der Show noch oder kurz danach. Und das ist ein Remake von Ninja Gaiden 2, was wir vorhin schon mal, glaube ich, mit anklingen lassen haben, auf der 360 zu Hause war, auch dann für die PlayStation 3 erschien. Ich glaube, hierzulande war es im Jahr 2008 oder sowas ursprünglicher Release und wurde jetzt nochmal komplett remastert in der Unreal Engine 5. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur so ein HD oder 4K-Port, müsste man ja eher dann sagen, sondern anscheinend, ich habe es jetzt noch nicht live gesehen, aber wir haben den Trailer gesehen und das, was wir halt so an Infos hier haben, das von Grund auf in dieser Unreal Engine 5 dann nochmal neu aufgebaut und du hast von so im Vorgespräch witzigerweise gesagt, ja, das passt besser aus als Ninja Gaiden 4. Das kann man sich im Direktvergleich nochmal angucken. Aber
der Vorteil ist natürlich bei einem alten Spiel, wenn man dann so einen Trailer zusammenschneidet, kann man da natürlich auch schon einfach mehr zeigen.
Ja.
Weil im Zweifelsfall haben die Leute das halt schon gespielt, man kann nicht mehr zu viel vorwegnehmen. Deswegen hatten sie da, glaube ich, auch so die besten Szenen des Spiels dann direkt aneinander gereiht, sodass das halt auch einfach viel imposanter aussah. Bei Ninja Gaiden 4, da hatte man ja dann halt auch viele, sag ich mal, erklärende Szenen, sagen wir mal, unspektakulärere Gameplay-Szenen, die dann halt eben zum Erklären dienten, was das Spiel jetzt irgendwie anders macht. Während halt da der Trailer tatsächlich einfach nur die Highlights abgefeuert hat.
Richtig, auf jeden Fall eine schöne Sache. Ich glaube, wir haben beide den Download schon angeworfen, um einfach da dann mal reinzugucken. Hat das jetzt so den Effekt bei mir, wo ich dachte, ja, okay, Ninja Gaiden 4, sieht erstmal interessant aus, gucke ich dann bestimmt mal rein, muss man aber ja noch warten. So kann ich jetzt gleich schon mal in dieses Spielgefühl vielleicht, ne? Was ist denn eigentlich nochmal die Reihe, was macht denn das aus? Da auch reintauchen, hab dann auch gelesen, dass das auch jetzt gar nicht so ein einfaches Spiel sein soll, aber ich glaube, sie haben, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, auch jetzt hier in dieses Remake, Remaster nochmal wohl so Funktionen reingepasst, packt, dass man da mit der Zugänglichkeit ein bisschen erhöht, vielleicht im Vergleich zu 2008. Das wäre zumindest nett. Das nehme ich immer gerne mit, wenn man da irgendwie nochmal ein bisschen das öffnet für allerlei Publikum.
Ja, es bleibt noch abzuwarten, ob da dieses Jahr noch mehr kommt von Team Ninja. Sie haben das ja so unter dem Anlass veröffentlicht, dass sie jetzt eben 30 Jahre Team Ninja feiern. 2025 sei das The Year of the Ninja. Bin mal gespannt, ob da dann noch mehr kommt oder dass jetzt dann diese beiden Spiele dann einfach sind. Und ehrlich gesagt, das würde ja auch vollkommen ausreichen. Wie soll das Studio denn noch mehr da reißen? Wobei, du hast ja gerade noch gesagt, es kommt noch ein 2D-Teil, oder?
Ja, genau. Auch, glaube ich, dieses Jahr. Habe ich jetzt mich aber nicht nochmal eingelesen, habe nur gemerkt, das war wieder das Game Awards-Thema, was irgendwie an uns vorbeigezogen ist. Dann ziehen wir aber auch direkt weiter. Und zwar war der nächste Titel dann in der Reihe South of Midnight von Compulsion Games. Die haben We Happy Few gemacht. Das könnte dem einen oder anderen was sagen. Und ist jetzt aber mit South of Midnight, soweit ich das jetzt richtig nachvollzogen habe, das erste Spiel, was quasi jetzt nach diesem Kauf durch Microsoft quasi dann jetzt erscheint. Und von dem haben wir ja schon relativ viel gesehen. Das ist schon eine ganze Weile angekündigt. Es gab vorher Trailer dazu zu sehen. Wir hatten jetzt im Herbst nochmal eine eigene Dokumentation, die sie über das Studio gemacht haben, wo wir so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte. Ist ja ein Studio aus Montreal in Kanada. Und die machen eben jetzt dieses South of Midnight. Und ich habe es schon, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle immer mal gesagt, dass ich das auf jeden Fall interessant finde, hat diesen Stop-Motion-Look und führt uns irgendwie in die Südstaaten-Folklore ein mit allerlei mythischen Kreaturen, die da schon zu sehen sind, riesigen Krokodilen und auch andere Abarten, was man da so sehen konnte, jetzt auch wieder heute in dem Material. Und ist irgendwie, ich kann es noch immer schwer fassen, obwohl schon so viel gezeigt wurde zu dem Spiel, aber ich verstehe es so ein bisschen als Action-Adventure der besonderen Art. Zum einen wegen der Optik, aber auch heute hat man da nochmal relativ viel gezeigt, was Hazel, die Protagonistin, so drauf hat, und die ist eine webende Person. Also die ist quasi der Ultimate Spider-Man, wenn man so möchte. Also die kann sich da nicht nur schwingen, sondern die benutzt eine Spindel und allerlei andere Sachen noch, die man beim Weben so braucht. Zur Fortbewegung, zum Kampf, kann auch Magie ausführen und sowas. Also das sieht alles ziemlich wild aus, aber macht es für mich so als Gesamtpaket, auch wenn es noch schwer greifen kann, eben zu einem sehr, sehr interessanten Titel, der dann schon am 8. April erscheinen soll.
Das hat mich wirklich überrascht. Dass es halt so einen konkreten Termin kriegt. Du hast gesagt, wir haben schon einiges dazu gesehen. Ja, wir haben einen Trailer gesehen, aber tatsächlich zum Gameplay haben wir doch noch gar nichts gehabt. So richtig Handfestes, oder?
Das war doch jetzt. Ja, also Schnipsel halt.
Genau, aber jetzt so in der Art und Weise, wo wirklich erklärt wurde, okay, was machst du eigentlich in dem Spiel? Wie funktioniert das alles? Was ist überhaupt das Ziel? Worum geht's? Also, das haben wir ja alles erst heute erfahren. Und das scheint man sich ja tatsächlich dafür den Marketing-Endspurt quasi aufgehoben zu haben. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass wir dann in den nächsten Wochen bis zum Release dann noch einiges mehr sehen werden. Ich muss jetzt aber auch tatsächlich sagen, ich war ein bisschen erschlagen von dem, was bei uns da gezeigt wurde. Und deswegen geht es mir da eigentlich ähnlich. So richtig greifbar ist es für mich immer noch nicht.
Wobei es aber bei mir halt wirklich, wie gesagt, das trifft ganz gut, nicht greifbar, aber gleichermaßen ist jetzt zumindest das Interesse nochmal gesteigert worden, auch wenn ich es jetzt noch nicht ganz irgendwie, aber das ist halt auch irgendwie das Gute, finde ich, wenn man so ein Spiel hat. Ging mir bei Indiana Jones auch jetzt lange so im Vorhinein. Ich dachte immer, okay, am Anfang hat man da ja mal gedacht, ja, es wird halt irgendwie ein Uncharted, nur in Ego-Perspektive. Ist es überhaupt nicht geworden und hat da viele Dinge neu gemacht, und hier ist es natürlich nochmal auf die Spitze getrieben, zumindest ist das, was hier so suggeriert wird, dass man das jetzt eben nicht zuordnen kann. Ja, das ist halt so wie das. Und das ist so ähnlich wie das, was du schon vor 3 Jahren schon mal in irgendeiner anderen Form von irgendeinem anderen Hersteller gesehen hast. Und das ist, finde ich, eigentlich eine interessante Prämisse, die das nämlich eben genau beschreibt. Es ist ein interessantes Spiel. So, ob das jetzt gut wird, ob das dann mein Ding auch ist und ob ich das dann auch in allen Belangen irgendwie anspricht, das kann ich eben jetzt im Vorhinein noch nicht sagen, weil dafür muss es gespielt haben. Und das macht es aber für mich halt eben dann interessant. Und das finde ich eigentlich immer auch ganz schön, wenn es mal ein Spiel gibt, wo man eben nicht sagt, ey, das ist so wie Doom, das ist so wie Tralala.
Ja. Am ehesten erinnert es mich tatsächlich an Forspoken. Ja. Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also,
ja,
ich habe damals so die Demo gespielt, aber so wirkte irgendwie jetzt dann doch so.
Also, ich glaube, das liegt aber auch an teilweise an manchen Moves, die man heute so gesehen hat. Die,
ja, vielleicht kommt es daher, genau. Mhm. Ja, aber wie du gerade gesagt hast, grundsätzlich bin ich dem ja dann auch gegenüber offen. Es ist im Game Pass drin, dementsprechend kann ich es ohnehin ausprobieren. Jetzt aber mal, also es ist natürlich wirklich eine risikoreiche Wette, wenn du so ein Spiel machst, ne? Wenn du schon gesagt hast, okay, man kann es nicht richtig greifen, man kann es nicht so richtig einordnen, wie spielt sich das eigentlich, was ist das? Und ich finde, das musst du dann aber auch tatsächlich dann irgendwie doch greifbarer einfach präsentieren, weil die meisten Leute haben nun mal eben keinen Game Pass. Heißt, wenn du jetzt irgendwie über diese Core-Zielgruppe hinaus Leute ansprechen willst, dann musst du es halt möglichst greifbar, glaube ich, einfach präsentieren, weil ansonsten holst du die Leute halt nicht ab. Die sehen das, können das halt nicht einordnen und dann ist es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ich muss sagen, bis heute war ich auf das Spiel eigentlich auch ziemlich gespannt, weil ich das aus dem, was man bisher immer gesehen hat, das war ja hauptsächlich so die Atmosphäre des Spiels, eben dieses Setting in den Südstaaten mit diesen Fabelwesen, der Stop-Motion-Look, der da ja benutzt wird, hat man auch so noch nie gesehen. Das fand ich alles sehr spannend, solange man eben auf diese Atmosphäre gegangen ist. Jetzt das Gameplay, was man da gesehen hat, das hat mich tatsächlich verloren, muss ich jetzt so festhalten. Ich krieg das alles irgendwie nicht zusammen. Vielleicht, wenn ich mir das jetzt noch mal in Ruhe angucken würde im Nachhinein, oder wenn da jetzt vielleicht noch mal ein Trailer kommt, vielleicht ändert sich das noch. Aber jetzt gerade bin ich da tatsächlich so ein bisschen lost, weil ich es wirklich nicht greifen kann. Was will das Spiel mir eigentlich vermitteln? Was soll ich machen?
Das ist ein bisschen viel. Da ist auch nochmal ein großer Faktor, wie verteilt sich das so? Wir haben ja viel Kampf heute auch gesehen, was dann immer anscheinend immer in so abgesteckten Areas auch war. Also sah zumindest immer so ein bisschen Arena-mäßig aus. Man hat da halt auch so ein bisschen die typischen Floskeln, ne? Ich habe irgendwie Nahkampfsachen, ich kann aus der Ferne machen, habe verschiedene Gegnertypen, auf die ich verschieden reagieren muss. Das sind alles altbekannte Mechanismen, die natürlich in vielen Spielen vorkommen. Das muss es jetzt nicht schlecht machen, aber da war jetzt wenig Überraschendes, zumindest für mich dabei. Und kann das dementsprechend auch nachvollziehen, was du sagst. Aber ich habe hier noch ein gerade Totschlagargument für dich gebracht, warum du das trotzdem spielen wirst. Und das ist eine Spiellänge, halte ich fest, von 10 bis 12 Stunden.
Haben sie das gesagt?
Nee, steht hier im Xbox Wire Blogpost drin.
Ja, das klingt erstmal gut.
Ja, die meisten Spieler in 10 bis 12 Stunden abschließen können.
Ich glaube, also, darüber könnte es auch nicht bringen. Oder?
Nee, ja, weiß ich nicht. Das, wie gesagt, das dafür. Also rein von der Thematik her und vom Design und alles, ne, könnte man da auch ein großes Open-World-Spiel, glaube ich, draus machen, muss aber gar nicht sein.
Besser nicht.
Diesen Faktor, also interessant genug ist das allemal. Also
ich will ja auch Design gar nicht jetzt sowas darüber so herziehen. Es ist endlich mal wieder was Neues. Irgendwie ist es ja wirklich eine neue Marke, die jetzt eben auch von Microsoft irgendwie gepusht wird. Das wollen wir ja doch immer, im Grunde genommen. So. Aber ich glaube, die Präsentationsart war vielleicht hier auch einfach nicht die richtige. Oder es wurde zu viel in dieses Video reingesteckt. Du hast jetzt zwar über den Kampf gesprochen, aber wir haben halt auch gesehen, wie dann irgendwelche Geister dann da quasi dann wieder erweckt werden. Und da kann man rausfinden, was die Hintergrundgeschichten sind. Und irgendwie das alles, muss ich das jetzt alles schon im Vorfeld wissen, ist halt auch die Frage.
Ja.
Hätte man da so jetzt ins Detail gehen müssen oder wird das mir im Spiel nicht sowieso dann auf eine viel bessere Art und Weise dann näher gebracht? Aber so war das jetzt halt wirklich so dermaßen viel in diese 10, 15 Minuten reingequetscht, dass ich da tatsächlich einfach erschlagen war und jetzt nicht so richtig weiß, was soll ich mit dem Spiel eigentlich anfangen?
Ja, das ist generell so ein bisschen, glaube ich, auch die Gefahr bei diesem Format, wo man ja sagt, man hat eben nicht nur wie so eine Trailer-Show und von jedem Spiel gibt es irgendwie jetzt eine Minute 30 zu sehen und dann gehen wir alle nach Hause, sondern man hat ja hier für jedes Spiel dann so in 10 bis 15 Minuten eingeräumt und klar, dann kann einen das auch natürlich überfrachten. Ich glaube, wenn wir dann jetzt gleich über Doom sprechen, die haben ja auch viel Zeit gehabt, aber letztendlich ist da die Message natürlich ein bisschen klarer rübergekommen, aber gut, da weiß man auch, mit was man es zu tun hat.
Ich finde schon, da hast du recht, die haben das, die hatten eine Message und die haben die auch einfach klar dann kommuniziert. Ich glaube, da hat man sich einfach besser Gedanken gemacht. Vielleicht hat man aber auch einfach schon mehr Erfahrung. Also wenn man das miteinander vergleichen würde, dann würde ich fast hier sagen, das war so die technischste Präsentation, die wir da so bekommen haben. Da wurde wirklich jede kleinste Mechanik irgendwie erzählt. Und das ist für mich halt auch einfach nicht, das war eigentlich eingehen, bevor wir hier drauf eingegangen sind, das ist so ein bisschen einfach an dem Format Developer Direct dran vorbei. Ich will jetzt hier nicht von den Entwicklern jede kleinste Spielmechanik erklärt bekommen, sondern ich finde es viel spannender, wenn mir die Entwickler erzählen, wie sie vielleicht darauf gekommen sind, was die Gedanken dahinter sind. Und die müssen mir jetzt hier nicht ein Tutorial-Video liefern. Und so hat das sich hier tatsächlich dann angefühlt, in dem Fall.
Ja, das ist so ein bisschen, wie es auch, wenn du das jetzt so beschreibst, mit diesen, doch vielen kleinen Details. Ich glaube, bei Minecraft Legends, dann vor 2 Jahren muss das ja dann gewesen sein, war das auch schon so ähnlich. Das war zwar irgendwie, glaube ich, eine coole Sache so von der Präsentation her, aber da haben sie auch wirklich viel gezeigt, wie dieses Spiel funktioniert. Musste man vielleicht auch im Sinne von Minecraft, weil bei Minecraft denkt man ja mehr erstmal ans Minecraft-Spielprinzip, was da ja dann nochmal ein ganz anderer Aufhänger war. Aber ja, weißt du, was du meinst? Und vielleicht, wenn wir auch jetzt aufs nächste Spiel blicken, nämlich, ich glaube, in der Reihenfolge war es dann Clair Obscur Expedition 33, bevor wir dann auch zu Doom kommen. Und bei denen war es ja nochmal ganz anders. Und die haben nämlich das gemacht, fand ich, was du gesagt hast. Die haben viel darüber gesprochen, warum es sie gibt als Studio, weil das ist ihr erstes Spiel, und zwar Sandfall Interactive aus Frankreich, die guten Damen und Herren dort, und machen, wie gesagt, ihr erstes Spiel jetzt mit Expedition 33 und haben eben ihre Motivation beschrieben. Wie kam es denn dazu? War wohl erst so ein Ein-Mann-Projekt und dann hat man sich irgendwie da noch zusammengetan mit einem Programmierer und hat so ein bisschen Ideen ausgetauscht und war dann wohl Feuer und Flamme und dann kam das Team zusammen und alle wollten dabei sein. Natürlich, schöne Geschichte, aber zumindest ist da dann das bedient, so wo kommt denn die Motivation her? Was wollen die denn eigentlich machen? Und was ist jetzt vielleicht auch dieses Spiel? Also das hat sich dann so ein bisschen organisch ergeben aus dieser Motivation von diesen Leuten.
Das Video Leuten, hatte eine Storyline, ne?
Ja, genau, so könnte man sagen. Es gab eine Inszenierung, wenn man so möchte, von der Motivation bis hin zu dem Spiel, was uns dann im April, glaube ich, auch erwartet, ne, wenn ich nicht ganz falsch. Genau, am 24. April wird es da soweit sein. Aber lass uns dann vielleicht da kurz sprechen. Auch dieses Spiel wird plattformübergreifend erscheinen, auch für die PlayStation 5 und auch für den PC natürlich. Wie gesagt, 24. April ist es da soweit. Und das war so der Titel im Vorhinein, wo ich dachte, ja, okay, guckst du dir mal an. Man konnte da schon einen Trailer, wurde, glaube ich, auch im Vorjahr im Juni auf dem Xbox Showcase erstmalig angekündigt. Und habe da jetzt nicht viel erwartet und muss aber auch da sagen, ist ja, ein JRPG nicht im klassischen Sinne, aber es ist ein rundenbasiertes Rollenspiel, mit aber für das Kampfsystem so Action-Elementen, die sie mit einbinden wollen. Das ist schon
sehr klassisch.
Ja.
Ne, also sie haben ja später dann noch die World Map gezeigt. Es sind wirklich rundenbasierte Kämpfe. Da gibt es jetzt nicht, das ist nicht irgendwie so ein Zwischending, es gibt halt so einen kleinen Kniff, ne? Man kann halt im richtigen Moment noch Tasten drücken, um dann stärkere Angriffe auszuführen. Aber ansonsten ist es tatsächlich ein rundenbasiertes Rollenspiel, wie man das von Final Fantasy oder Dragon Quest von den ersten so kennt, ne? Also da keine Open World oder so, oder das sah alles schon sehr, sehr klassisch wie ein JRPG aus, ja. Und das war ja wohl auch die Motivation, JRPG, die man halt so früher kennt oder die vor allem der Studiogründer so von früher noch kannte und halt auch noch bis heute irgendwie mag. Aber was wäre da halt, wenn man die mit, modernen Mechaniken irgendwie paart? Und das sieht man dann, finde ich, auch sehr gut in dem, was sie da gezeigt haben. Es wirkt alles total dynamisch. Man hat irgendwie nicht diese Menü-Klickereien, die dann in typischen JRPGs dann eben auch dann halt einfach die Dynamik aus dem Spiel rausnehmen. Allein wie die Menüs quasi so ins Bild kamen mit den Animationen dann der Figuren zusammen, die dann irgendwie noch einen Salto vorher machen oder einen Angriff dann schon vorbereiten, während man sich durch das Menü klickt, das wirkt alles super dynamisch und da habe ich mir gedacht, okay, krass, da könnten sich halt auch die großen Genrevertreter wie Final Fantasy auf jeden Fall mal was von abgucken. Dann gäbe es vielleicht auch noch mehr klassische RPGs heute.
Genau. Ja, also ich glaube, diese realistischen Echtzeitelemente, die sie mit einweben in dieses ja eigentlich strategische Kampfsystem rundenbasiert, soll halt quasi so ein bisschen auch vor allem ums Parieren gehen, ne, was man da oder was zumindest häufig zu sehen war, dass man da dann einfach wohl dann halt da in dem Fall schnell reagieren soll. Ich habe dann noch gelesen, auch das auf dem Xbox Wire Blogpost, da kamen noch mal einige Entwickler zu Wort, das ist da wohl aber auch durch den Schwierigkeitsgrad dann möglich, also in die Anpassung des Schwierigkeitsgrad möglich sein wird, dass man da so ein bisschen zum Beispiel das Fenster zum Parieren variieren kann. Ja, also mache ich das schwer, dann habe ich ein kürzeres Zeitfenster, mache ich das leichter, dann komme ich da ein bisschen besser durch, um eben da auch alle ein bisschen abzuholen, weil nicht jeder ist ja Fan dann von solchen Action-Elementen. Es mag nicht jeder. Viele wollen es dann ruhiger angehen lassen und dann finde ich es ganz cool, wenn sie das so ein bisschen auch einfließen lassen und sagen, okay, stell doch das Parieren auf leicht, dann kriegst du das auf jeden Fall hin, ohne dich da jetzt irgendwie mega zu konzentrieren zu müssen und kannst dich dann vielleicht mehr dem Taktischen widmen. Wie das dann ausbalanciert ist, das muss man dann sehen und wie das dann vor allem funktioniert. Mich hat aber trotzdem, weil ich jetzt anfangs gesagt habe, das hat mich erstmal so gar nicht tangiert, als es hieß, der Titel ist da mit dabei. Aber ich fand das, was man jetzt gesehen hat und das, was sie so ein bisschen auch auf die Fahnen geschrieben haben, das so ein bisschen, ich glaube, sie haben es dann genannt, sie wollen keinen Schwarz-Weiß-Bösewicht und die Guten irgendwie spielen und ihre Story erzählen, sondern sie wollen es ein bisschen tiefgründiger machen. Klar, das ist jetzt einfach erstmal ein Versprechen. Aber zumindest hat es mich soweit erstmal überzeugt, dass es sagt, das sieht interessant aus. Und die Charaktere haben mich auch erstmal angesprochen. Kann man ja da vielleicht auch mal erwähnen. Geht irgendwie wohl darum, dass irgendein Wesen auftaucht, was immer irgendwie eine Zahl projiziert. Und die Zahl, die angezeigt wird, die sterben halt einfach die Leute, die dieses Alter haben. Und da machen sich halt jetzt die Leute auf, die Expedition 33, eben um das jetzt zu verhindern und die Ursprünge quasi da zu finden, um eben dann jetzt nicht alle 33-Jährigen loszuwerden in dem Fall und das mal ein bisschen zu retten, das ganze Ding, wenn man so möchte. Ja, und sah vielversprechend aus, war ja auch ein bisschen Witz drin. Man hat ja auch irgendwie komischen Wesen, die und einen Charakter, der die Optik von Gegnern annehmen kann, sieht man dann in so irgendeiner so eine Szene, wo der hinter dem Stein dann sich verkleidet oder sich verwandelt oder was auch immer. Und da war auch so ein bisschen Humor mit drin. Gab so ein paar humoristische Szenen. Mag ich eigentlich auch mal ganz gerne, wenn das Spiele so ein bisschen mit einfließen lassen und sich nicht ganz so bitter ernst nehmen, fände ich das eigentlich ganz cool, wenn es gut gemacht ist.
Ja, also mich hat das auch total abgeholt. Auch einfach, also wahrscheinlich ist es hier wirklich der Fall, man hat mir mehr die Idee vom Spiel verkauft als jetzt die Mechaniken, die irgendwie im Spiel drin stecken. Also ohne Frage, das hat man natürlich auch gezeigt, aber dass jeder weiß im Grunde genommen, wie ein JRPG funktioniert. Und hier wurden uns dann halt die Kniffe gezeigt, die halt hier einfach ein bisschen anders sind. Und ansonsten wurde halt viel Wert darauf gelegt, quasi auch dann so ein bisschen die Begeisterung, die das Team selber anscheinend dafür hat, für das Spiel zu verkaufen. Da kann man natürlich auch total drauf reinfallen. Ist auch in der Vergangenheit mir schon oft genug passiert. Also wie das Spiel dann am Schluss dann tatsächlich ist und ob das nicht vielleicht auch dann überambitioniert war, kann ja auch alles passieren. Für den Moment aber hat mich jetzt das viel mehr abgeholt und ich glaube, darum geht es ja jetzt auch einfach dann zum jetzigen Zeitpunkt, dass man halt die Leute anspricht. Was bringt es halt am Ende, wenn es keiner spielt? Ne? Das ist halt auch so der Punkt und das ist denen hier super gelungen. Ich habe jetzt gerade noch nachgelesen, das ist ja sogar Die Figuren, die sind ja sogar sehr prominent besetzt. Ich habe jetzt hier gerade gelesen, Andy Serkis, das ist ja immerhin Gollum.
Ah ja. Mhm.
Charlie Cox, das ist der Darsteller von Daredevil.
Ah ja, okay.
Und ich habe noch hier gesehen Ben Starr, das ist der Sprecher aus, also von der Hauptfigur aus Final Fantasy 16. Ich dann auch da halt ganz, ganz charmant finde, dass sie sich den geschnappt haben, wenn man sagt, dass halt so diese klassischen RPGs eben die Inspiration sind und dann krallt man sich den halt direkt auch, finde ich ganz lustig.
Ja, was man noch hervorhebt, und das war, glaube ich, auch in dem Video mitzusehen, in dem Material, dass man eine Weltkarte haben wird. Und da sagen auch die Entwickler, dass sie es eigentlich schade finden, dass dieses ja klassische Element auch so ein bisschen aus der Spielindustrie verschwunden ist. Da bin ich dann erstmal ein bisschen drüber gestolpert, habe überlegt, ja Moment, Weltkarte und so, musst du dann überlegen, okay, so es gibt schon Karten in Spielen. Und aber er beschreibt es, oder es wird hier dann beschrieben, dass sie das einfach wieder zurückholen wollten irgendwie und dass das ja so ein Element von alten JRPGs war, dass du so auch immer dann auch drauf guckst und so deine Reise nachvollziehst. Hier dann natürlich die Expedition. Und er sagte auch, dass die Welt eine sehr große sein soll, die man hier erkunden wird. Auch mit optionalen Pfaden und optionalen Bossen, die man entdecken kann. Das sieht vielversprechend aus, auf jeden Fall.
Ich habe letztes Jahr nochmal zwei JRPGs angefangen. Zum einen das Dragon Quest 3 Remake und eben die neue Version von Fantasian. Und die haben beide eine Weltkarte.
Mhm. Oder ist das bei Fantasian ein bisschen anders?
Nee, Fantasian hat, ja, es ist keine richtige Weltkarte. Das stimmt gar nicht. Es fühlt sich da nur einfach so an, weil man scrollende Bereiche irgendwie auf der Map hat. Und bei Dragon Quest ist es ja tatsächlich so, du gehst auf die Weltkarte, dann erreichst du eine Stadt und dann wechselt das Spiel dann eben in die Stadt rein, wo du dann halt eine detaillierte Welt hast, während du auf der Weltkarte ja alles immer nur so rausgezoomt quasi siehst. Und ich fand es auch eigentlich bei Dragon Quest wieder ganz charmant, dass das so zu haben ist halt tatsächlich ein Element, was man nicht mehr kennt. Und hier bin ich halt dann auch gespannt, okay, wie kriegen sie das, weil der Anspruch ja nun mal da ist, das alles ein bisschen moderner zu machen, wie kriegt man eben so ein klassisches Element, was früher auch einfach genutzt wurde, weil man die Möglichkeiten nicht hatte, das irgendwie detaillierter zu machen, wie kriegt man das denn jetzt hier so aufpoliert, dass sich das trotzdem da gut einfügt und dem nicht altbacken wirkt.
Ich würde auch hier für Expedition für die Free sagen, dass das ein mega interessanter Titel ist, irgendwie so. Also wie gesagt, hatte ich jetzt vorher gar nicht so auf dem Zettel. Ja, RPG, okay. Ich habe mich ja jetzt, weiß gar nicht, ob es mein erstes Rollenspiel ist, was ich komplett abgeschlossen habe, durch Dragon Age jetzt im Herbst, Winter quasi durchgespielt durch den aktuellen Teil, The Wayguard, und war da dann von mir selbst überrascht, dass es mich bis zum Schluss dann auch bei der Stange gehalten hat, aber da eigentlich so am Kampfsystem gelegen hauptsächlich. War dann vom Finale des Spiels tatsächlich eher ein bisschen enttäuscht oder ein bisschen fragend zurückgeblieben, aber das ist eine andere Story. Und dementsprechend öffnet sich diese Genre dadurch jetzt aber so ein bisschen für mich, und ich habe mich dazu erzogen, nicht immer gleich schmunzeln wegzudrehen, wenn ich irgendwie RPG lese, sondern einfach da so ein bisschen mich dem auch zu öffnen, und dass das ja nicht immer gleich heißt, wir haben irgendwie ein langweiliges Kampfsystem und ich muss die ganze Zeit irgendwie durch Menü durchscrollen, um irgendwie Kämpfe zu bestreiten. Deswegen finde ich diesen Action-Aspekt, den sie hier mit einbeziehen, natürlich ist das was mich dann auch gleich eher ein bisschen anspricht. Jo, und bin da gespannt, wie das dann ausgeht. Im April ist es ja dann schon soweit und dann können wir da nochmal vertieft reingucken. So, und dann kam, und es war, finde ich, auch ein schöner Kontrast, weil wir jetzt auch immer über die Präsentationsart gesprochen haben. Und jetzt haben wir da französischen Jungs und Mädels gehabt, die da ihr erstes Projekt vorstellen. Und es war irgendwie auch sympathisch und nett und war so schön zu hören, was die für eine Vision haben. Und dann kamen die Metal Beats aus
die
Texas.
Die alten Männer aus Texas, ja.
Die alten Männer aus Texas, die sich zu zweit dann dahingestellt haben und sagen, hier ist jetzt Doom, Dark Ages, und das macht das neu und das macht das anders als vorher. Und wie ist es so schön beschrieben? Ich fand, das war halt, wir haben es ja eben schon mal gesagt, sehr eindrücklich. Man weiß genau, glaube ich, was da auf einen zukommt. Mhm. Abseits dessen, wenn man schon weiß, was Doom ist oder was auch jetzt diese zwei, das Doom 2016 und Doom Eternal ausmachen. Und das haben sie aber nochmal schön zusammengefasst. Wir haben es gesagt, ich glaube, Doom 2016 war irgendwie so Gun and Run, ja, also
Run
wirklich
and gun,
schnell,
ja.
Und genau. Rennen und Ballern. Und Eternal war dann quasi, haben sie dann sogar Jump, Shoot und Jump oder so gesagt. Also bei Eternal war ja so ein bisschen, da ging es dann in die Vertikale.
Genau.
Ja. Und man konnte irgendwie an Wänden rumrennen und riesige Sprünge machen und Grapple Hook und so Zeug. Und jetzt mit Doom the Dark Ages, was ja ein Prequel zu Doom 2016 sein wird, geht es eben wieder so ein bisschen basic, und sie haben es so als Tank, ne, beschrieben. Du bist der unverwüstliche Typ, der aber halt sehr grounded auf dem Boden rumläuft, ohne jetzt wilde Sprünge und Aktionen zu machen, Akrobatik an den Tag zu legen, und bist wieder mit allerlei Wummen ausgestattet, aber auch, ich glaube, drei Nahkampfangriffe haben sie gezeigt, ne? Was ja doch recht ungewöhnlich ist für Doom. Kriegst du die noch zusammen?
es gibt diesen Saw Shield, das ist der Schild, der hat ja so eine Säge dran, den man irgendwie wie Captain America quasi werfen kann.
Ja.
Dann gab es, glaube ich, diese Keule quasi. Und das dritte fällt mir gerade nicht mehr ein.
Ich weiß nicht, meinst du damit mit der Keule diesen Morgen? War das so eine Art Morgenstern?
Nee, genau, den meinte ich gar nicht. Nee, aber das andere war das nicht so eine Art
das
Keule,
dritte.
Mit der jemand irgendwie zuschlägt?
Ja, das kann schon sein, aber dann ist es ja vielleicht Morgenstern, Keule,
genau,
und
so
dieses Segenschild.
Ja, der Morgenstern, genau, der sah abgefahren aus. Ist auch einfach eine Waffe, die man nicht oft irgendwie in Spielen antrifft.
Nee, es stimmt, ja.
Na?
sicherlich vielleicht viele Jahre aus technischen Gründen, weil das musst du erstmal schön animieren, so mit
Kette. Ja, der fliegt klasse.
Aber jetzt ist es ja möglich bei Doom.
Ja, aber genau, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne? Also hier, das ist halt, sie haben es dann halt beschrieben, im Grunde genommen die anderen beiden halt total dynamisch. Hier bleibst du einfach stehen und ballerst drauf. Ne? Und das haben sie dann auch irgendwie so sehr eindrücklich dann gezeigt, indem sie dann eben Szenen aus allen drei Spielen gezeigt haben. Und in der Szene war wirklich wenig Bewegung drin. Du hast einfach draufgehalten auf den Gegner und dann war er halt platt.
Genau, es scheint wieder auch so Elemente zu haben. Da sind sie, glaube ich, jetzt gar nicht nochmal drauf eingegangen, weil es war bei Eternal und ich glaube aber auch bei 2016 schon so, dass die Gegner Verschiedenes getroppt haben. Energie, Schild, es gab dann, glaube ich, auch noch irgendein Element in den vergangenen Teilen. Das scheinen sie so ein bisschen zu übernehmen. Das immer war auch so in verschiedenen Farben gekennzeichnet, was dann so liegen bleibt. Und einen interessanten Fakt haben sie noch erwähnt, dass du wohl auch da wieder über verschiedene Schieberegler zum Beispiel die Geschwindigkeit des Spiels anpassen kannst. Und das finde ich eigentlich einen interessanten Faktor jetzt zumindest für diese Doom-Reihe, weil es ja eigentlich schon immer in meiner Erinnerung beides auch schnelle Spiele waren. Mhm. Gerade jetzt also in den Kampfszenen und du vor allem die immer erwartet haben, dass du dich bewegst. Ja, also du, wenn du in Doom Eternal oder auch 2016 einfach irgendwie nur plump irgendwo dich irgendwo verschanzt oder sowas, dann machst du da nicht lange mit. Du musst immer irgendwie durch diese Areas hetzen, damit du da nicht die Hucke voll kriegst. Und jetzt kannst du aber zum Beispiel einfach diesen Gamespeed an sich in so einer Prozentleiste runterschieben, wenn du sagst, es wird dir jetzt gerade zu hektisch oder so. Finde ich einen interessanten Aspekt. Aber auch, was das Schildparieren angeht und sowas, gibt's da auch, kannst du auch so ein bisschen die Schieberegler da hoch und runter drehen. Also das habe ich auch vorhin schon bei dem anderen Spiel gesagt, finde ich immer schön, wenn man es irgendwie dann möglichst zugänglich macht. Und das scheint dann hier eben auch bei Doom zu sein.
Das Spannende da ist ja, dass man eben nicht nur runterschieben kann, sondern du kannst es ja sogar noch hochschieben.
Also hoch.
Du kannst ja genau. Die Geschwindigkeit auch einfach auf 150% statt auf 50 oder eben 100 stellen. Und genau, also das finde ich also spannend, weil andersrum wäre jetzt wahrscheinlich wieder, da gäbe sicherlich wieder die gleichen Leute, wie die es schon vor 10 Jahren gab, die dann darüber meckern, dass die Spiele alle zu leicht wären und man macht es ja auch einem dann viel zu leicht, dann da irgendwie durchzukommen. Wo sei denn die Herausforderung, wenn ich jederzeit immer irgendwie alles anpassen kann? Ja, aber hier kann ich es halt auch einfach mir schwerer machen, wenn ich das Gefühl habe, es ist mir zu leicht. Dann stelle ich die Geschwindigkeit einfach hoch und dann kann ich mir das Spiel halt so anpassen, wie ich möchte. Finde ich hier wirklich einen spannenden Ansatz, was Accessibility angeht. Um das halt jetzt hier so anzugehen, dass jeder sich das Spiel im Endeffekt so zusammenstellen kann, wie er will. Was ja auch ziemlich schwierig sein dürfte, das mit dem Balancing irgendwie übereinander zu bringen.
Ja, total.
Deswegen, da bin ich wirklich gespannt, was wir dann da so an Videos dann so sehen werden von Leuten, die das wahrscheinlich alles so absurd customizen und dann da irgendwie durchrushen.
Ja, das wird lustig. Gerade sagen, und dann, wenn du jetzt schon von Haus aus das Spiel ja schon quasi Schieberegler bietet mit Prozentanzeige, dann kannst du ja vorstellen, dass auf dem PC ganz schnell da irgendwelche Mods unterwegs sind, die dann halt die Leiste noch oben noch ein bisschen erweitern.
Ja, kann schon sein,
Genau, oder den Zeitlupen-Modus dann etablieren. Ja, aber was ich auch neben diesen ja gewohnten Sachen fast schon, also jetzt diese drei Nahkampfangriffe, ja, schön, okay, nette Neuerungen, so wenn man so möchte. Man hat auch also Waffenfetischisten, die sich mit Doom sehr tief auskennen, haben sicherlich auch schon eine Liste an neuen Waffen aufgeschrieben und neue Dämonen und so Zeug gab es natürlich auch zu sehen. Aber wirklich neue Prämisse, und das hat man auch ja so formuliert, man möchte mit jedem Doom-Erlebnis, dass man das schafft, auch irgendwie jetzt nicht nur den zweiten Teil bringen und wir haben jetzt einfach neue Level. Das finde ich auch einen schönen Ansatz. Man sagt, man überlegt sich immer was, bevor man dann auch ein neues Spiel veröffentlicht, und das ist ja hier auch der Fall. Man hat zum Beispiel einfach mal eine Mech-Mechanik eingebaut, das heißt, ist dann irgendwie ein riesen Doom-Slayer in irgendeinem Mech halt. Ich glaube, sie haben nochmal einen eigenen Namen dafür auch erfunden, der mir jetzt gerade hier nicht vorliegt, und dass da wohl immer wieder im Spiel wohl dann Thema sein, dass man in riesigen Kampfszenarien dann da irgendwie Gebäude platt macht und irgendwie gegen riesige Gegner dann kämpft. ist jetzt auch nichts, wo ich dann gesagt habe, oh ja, das wird richtig geil. Ich sehe das erstmal ein bisschen skeptisch, aber das ist immer, ja, weil ich dann immer so denke, ja, es muss dann irgendwie schon cool eingewoben sein und auch gut funktionieren und nicht irgendwie dann so plump daherkommen. Aber trotzdem ja, eine schöne Neuerung. Aber du siehst anders, du hast schon gleich Bock
drauf. Also mich hat das schon letztes Jahr, als sie das zum ersten Mal das Spiel gezeigt haben im Sommer,
da gab es das auch schon zu sehen.
Da konnte man das ja auch schon drin sehen. Dass das geben wird und da hat mich das schon total abgeholt und jetzt, als sie es hier gezeigt haben, da fand ich, dass das sich sehr gut irgendwie, ja, dass das zumindest von den paar Szenen, die man gesehen hat, sehr gut irgendwie eingefügt hat. Im Grunde genommen wirkte es einfach auch gar nicht so, dass du jetzt unbedingt dann mit deinem Charakter irgendwie so viel größer bist, weil häufig läuft dann das ja dann die dann so Gefahr, wenn man das aus anderen Spielen kennt, dass dann halt diese Mechs total schwerfällig sind, weil die dann so riesig sind. Das hat es jetzt hier irgendwie gar nicht, sondern es wirkte halt im Grunde genommen ein bisschen so, als sei die Welt rundherum um dich halt geschrumpft, während du halt eigentlich gleich groß geblieben bist. Vielleicht ist es dann tatsächlich technisch ja auch so umgesetzt, aber dadurch wirkt es halt alles noch sehr dynamisch und schnell und das sah da ganz spaßig aus. Und insgesamt, das war ja auch so die Message, die sie rüberbringen wollten, ey, das wird jetzt hier alles noch krasser. Das haben sie ja auch immer wieder betont, eigentlich bei jedem Aspekt, den sie irgendwie gebracht haben. Es wird alles nur noch krasser mit dem Teil jetzt hier, mehr Waffen, die werden immer heftiger. Was ich auch auffällig fand, gab es das in den zwei Teilen davor schon, dass du irgendwie so Passagen hast, wo so derart viele Gegner irgendwie in den Räumen sind. Da gab es ja mehrere so Szenen mit irgendwie doch so schon gefühlt 50, 60 Gegnern auf einmal, wo du dann halt einfach mit der Wumme reinhältst.
Ja, gut, ja, also das eben ist, glaube ich,
dieser Tank-Aspekt, ne? Das habe ich schon.
Genau, das ist das. Und da weiß ich aber auch noch nicht, weil ich jetzt hier das auch gerade noch mal gelesen habe, Stehen und Kämpfen heißt jetzt das Motto, nachdem wir schon Run and Gun und Gun and Run und wie auch immer hatten und Jump. Und jetzt ist halt Stehen und Kämpfen und da ist halt die Frage, wie stelle ich mir das vor? Weil für mich haben die letzten beiden dummen Spiele immer schon dieses Movement, hat schon das, was mich auch sehr angesprochen hat. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss jetzt stehen bleiben und dann einfach nur schießen, vielleicht ist das dann auch ein bisschen, weiß nicht, ob es so schlau war, diesen, ob ich das jetzt ein bisschen zu viel reininterpretiere und ob es so schlau war, ob sie
jetzt diesen Begriff oder diesen Begriff gewählt haben. Also man hat ja im Video auch gesehen, dass man sich nach wie vor bewegt. Aber es ist halt einfach, glaube ich, wirklich jetzt hier so der Ansatz gewesen, okay, deine Waffen sind halt so krass. Du hast es im Zweifelsfall gar nicht nötig, irgendwie dann da groß noch auszuweichen. Du hältst einfach drauf und ballerst alles weg, was auf dich zugelaufen kommt. Wirkt da halt wie so ein Shoot'em-up bisschen, ne? Also stellenweise auf jeden Fall. Und dann eben der andere Aspekt, dass du diese Nahkampfwaffen hast, die es halt aber auch hergeben, dass du einfach, von dem Ort, wo du gerade stehst, halt einfach diesen Schild wirfst. Und der kommt ja dann zu dir zurückgeflogen. Ja, ich glaube, das spielt da so ein bisschen mit rein.
Genau, Glory Kills ist auch wieder was mit dabei sein. Es soll, da habe ich nicht ganz jetzt noch in Erinnerung, da haben sie auch neue Aspekte drin. Ich glaube, es war so ein bisschen formuliert, da hast du es besser mitbekommen, im Sinne von, du musst, so habe ich es verstanden, du musst jetzt nicht mehr so unbedingt nah an den Gegnern auch dran sein und kannst aus verschiedenen Richtungen auch verschiedene Glory Kills dann ausfüllen. Ne?
Also ich habe nur den 2016er, den ersten Teil von diesen Neuerungsteilen gespielt und auch nicht ganz, aber da war es ja wirklich so, du musst dann zum Gegner hinrennen, der ist dann ja irgendwie betäubt und dann musst du halt einen Knopf drücken und dann kann der halt vor Ort gestartet werden, dieser Glory Kill. Und hier habe ich es dann so verstanden, okay, allein auch durch diese Nahkampfwaffen, die du da hast oder diesen Schild, den du werfen kannst, kannst du es halt von überall irgendwie triggern. Also du bist da nicht drauf angewiesen, erst dahin zu rennen. Was ja womöglich auch taktisch gesehen vielleicht nicht immer die beste Option ist, wenn du dann vielleicht direkt in die Gegner rennst, nur um den Glory Kill auszuführen. Und so habe ich es jetzt
genommen. Genau, da kann ich mich auch noch an meine Spielweise, und da bin ich wahrscheinlich auch nicht allein gewesen, erinnern, dass man dann immer, dann haben die ja so geleuchtet und dann hast du irgendwie da 10 Meter entfernt, da rennst du schnell da jetzt hin, dass du diesen Kill da ausführen kannst, obwohl du gerade mit was anderes beschäftigt warst, weil du dadurch dann immer irgendwas, weiß ich, Energie oder Munition oder irgendwas bekommen hast. Das ist schon auf jeden Fall ein Aspekt, wo man auch ein bisschen dran basteln kann. Was man schon noch erwähnen sollte, ist, neben diesen Adlan übrigens, der Mac, so heißt er, wird es auch einen Drachen geben, den man fliegen kann, und der ist noch mit so einer Gatling Gun ausgestattet. Sah auch sehr lustig aus. Sieht gut aus. Drachen fliegen ist sowieso viel zu selten irgendwie in Spielen zu spielen.
Ja.
Nicht mal in Dragon Age konnte man einen Drachen fliegen. Da hat man ja einfach nur verhauen immer. Naja, genau. Und dementsprechend wird das in Doom jetzt dann ausführen können. Zum Thema Erkundung haben sie noch allerhand ein bisschen was erzählt. Das war so, die haben ihre Präsentation so gesplittet in Kampfsystem, in Erkundung und in Story. Story haben sie ganz hinten angestellt, zu Recht. Vermutlich, sie wussten schon warum. Aber vorher hatten sie noch die Erkundung geschaltet und ja, da haben sie einfach so ein paar verschiedene Szenen gezeigt, ne, so Dungeon-Sachen. Großer Aufhänger ist ja so Mittelalter, das heißt, man sieht da auch Kanonen.
Burgen.
Wir haben ja vorhin schon,
ja
genau, Burgen und sowas. Ja, sieht doch vielversprechend aus, finde, vor allem auch nochmal so ein bisschen im Kontrast zu diese ja doch auch relativ abgenutzten, zumindest aus dem 2016er Teil, da war ja doch viel mit Hölle und so, klar, es sind immer Dämonen, ist schon klar. Aber da war halt auch viel mit, wir haben jetzt irgendwie Lava und da hinten brennt und so.
Ja, aber das war auch letztes Jahr schon, das wurde ja kurz vorher geleakt, ohne dass man da jetzt irgendwie schon was zu gesehen hatte. Doom, Mittelalter, das waren, glaube ich, die zwei Schlagwörter, die man da schon vorab hatte. Hat man sich gedacht, okay, was wird das jetzt? Und als das dann gezeigt haben mit dem Trailer, war man sich dann sicher, ja, das passt, das wird geil. Und ich finde, das haben sie jetzt hier auch sehr souverän einfach auch nochmal vermittelt. Und ich finde, das haben die auch einfach in dieser, wenn wir jetzt wieder über die Präsentationsart ein bisschen sprechen wollen, die waren einfach auch insgesamt mit ihrer Message, die sie da rüberbringen wollten, sehr selbstbewusst. Das war halt klar auf den Punkt. Was ich auch spannend fand, ne, sie haben immer betont, dass diese verschiedenen Aktionen, die man ausführen kann, dass das halt immer alles über einen Knopf geht, obwohl man mehrere Nahkampfwaffen hat. Da bin ich auch irgendwie gespannt, wie das funktionieren soll. Also es war alles so ein bisschen drauf getrimmt, okay, ihr sollt einfach nur hier Spaß dran haben, indem ihr alles niedermetzelt. Das alles soll geil aussehen, das soll Spaß machen, das soll übertrieben sein und das soll einfach sein. Wir sind uns sicher, dass das geil wird. Hier könnt ihr noch ein bisschen gucken. Und das war dann im Grunde genommen die Message. Und am Schluss gab es noch einen Termin. Genau.
Ja, genau. Und der ist dann mit dem 15. Mai datiert worden. Ich glaube, war jetzt auch in der letzten Woche schon mal irgendwo erwähnt worden. Ja. Ist da auch schon, glaube ich, bei irgendeinem Händler.
Irgendwo oder aufgetaucht, ja.
Xbox-Seite aufgetaucht. Aber da auch dann quasi gar nicht mal so lange, hätte ich jetzt auch gar nicht unbedingt mitgerechnet.
Nee, ich auch nicht.
Wäre auch ein Titel gewesen, den man gut irgendwie in den Herbst hätte schieben können oder anderes.
Ja, also insgesamt muss man jetzt schon sagen, erstes halbe Jahr ist Microsoft jetzt eigentlich ganz gut ausgestattet, beziehungsweise auch alle anderen, weil es sind ja Multiplattform-Titel. Also es geht ja jetzt nicht um Xbox-Spieler, das ist halt einfach vorbei. Aber Microsoft insgesamt hat einfach ein gutes Line-Up fürs erste halbe Jahr, muss man jetzt, glaube ich, ganz klar sagen. Und dass da jetzt für jeden was bei ist, ne, oder anders gesagt, ob da jetzt alles für jeden so passt, fraglich, aber ich glaube, da findet zumindest jeder etwas bei, ja.
Ja, das definitiv kann ich so unterschreiben und so als Gesamtpaket, wie sie es ja dann eben auch verkaufen, angefangen mit dieser anfänglichen Einblendung jetzt vor der Ausstrahlung mit, das erscheint dann im Game Pass Day One, ja. Du kannst es auch auf dem PC und überall spielen, macht das ja auch als Gesamtpaket Sinn, um jetzt zu sagen, okay, ja, vielleicht gucken auch mal Leute, die sich den Game Pass an, die ihn vielleicht bisher noch nicht haben oder probieren ihn mal aus und sowas. Ich meine, das ist ja noch das erklärte Ziel. Was war auch jetzt die Tage mal irgendwann die Meldung, wo da irgendwie ans Licht kam? Ich glaube, das war eine Story über den Microsoft-Boss, der, wo es wohl vor ein paar Jahren wohl angeblich mal so Entscheidungen gab, wir machen Xbox dicht oder
ja,
nicht.
Genau.
Hat man aber gesagt, man geht all in und kauft jetzt Activision und sowas. Und da wurde irgendwie eine Zahl genannt von Game Pass-Abonnenten, die man bis ins Jahr 2030, glaube ich, haben würde. Und ich habe sie aber nicht mehr im Kopf, aber die war jetzt nicht gerade klein.
Aber es war auch nicht so hoch, ne?
Nee, aber 100
Millionen oder sowas?
Ich müsste jetzt lügen. Ich habe da wirklich gerade überhaupt keine Zahl. Ich kann ja nicht mehr sagen, wie viel es aktuell sind.
Ich
geschätzt.
Das weiß ich nicht. 30. Ich glaube, es gibt keine offiziellen Zahlen, ne?
Ja, die sind sehr alt, glaube ich.
Naja, okay. Ja, es waren 100 Millionen tatsächlich. Und das war 2021. Also das Ziel kann natürlich auch angepasst worden sein. Allerdings hat Microsoft nun mal in den letzten Jahren so viel Geld reingesteckt. Und hier steht es auch, man geht davon aus, dass das so knapp über 30 Millionen sind und man müsste jetzt halt noch irgendwie über 60 Millionen Subscriber dazu kriegen in den nächsten 5 Jahren.
In 5 Jahren, genau. Und dafür haben wir doch heute 4 gute Zugpferde schon mal eingestellt. Nein, aber ernsthaft, ich meine, man muss es ja irgendwie bestmöglich irgendwie verpacken, das Paket. Und ich finde, das ist heute schon durchaus gelungen. Klar, wird man jetzt da jetzt nicht die Leute von der Straße abholen gleich, ne? Die gucken diese Präsentation sowieso nicht.
Ich habe ja auch das Gefühl, alle Leute wollen einfach nur noch GTA 6.
Du hast große Problem. Also jetzt gerade dieses Jahr, ich krieg's überall mit.
Das ist tatsächlich ein Gesprächsthema auch bei Leuten, die jetzt halt wirklich gar nicht viel zocken, aber bei GTA 6 werden sie alle.
Die kommen dann immer zu dir,
sagen also Alex,
ja, genau.
Du bist doch jeder Gamer. Alle
nur das im Blick und überlegen schon, wird ja wieder nicht für PC kommen, welche Konsole hole ich mir dann?
Alle gehen davon aus, dass es ein PlayStation-Bundle geben wird. Also das wird hart für Xbox
dieses Jahr.
Ja, vielleicht gibt's aber ja auch ein Cloud-Bundle.
Nee, weiß ich nicht. Also das wird interessant zu sehen sein, wie man, also da wird ja sicherlich irgendwie drum gebuhlt werden, wer da vielleicht irgendwie ein Konsolen-Bundle kriegt, wer vielleicht hier 3 Tage vor Abzugang oder sowas. Ach, lass es 24 Stunden sein.
Ja, wahrscheinlich, das würde schon reichen. Und
die Leute kaufen eine Konsole.
Ja, es ist so, ja. Also ich werde GTA 6 natürlich auch spielen, wenn es dann erscheinen wird, aber es ist halt, wenn man sich halt ein bisschen auskennt und weiß, dass es halt da draußen auch noch andere Spiele gibt, dann sieht man das vielleicht auch ein bisschen entspannter.
Das definitiv und vor allem auch so viele gute Spiele, die auch ganz andere Dinge machen als GTA. Will GTA jetzt auch nicht schlecht reden. Aber ich würde da auch zumindest sagen, die müssen auch erstmal beweisen, dass das jetzt irgendwo auch noch eine Nummer schärfer ist als GTA 5, ja.
Wir haben ja eigentlich noch nichts gesehen, ja.
Schon kommen, also
wir wissen ja noch gar nichts eigentlich.
Erstmal liefern hier, genau. Ne? Nicht schon feiern lassen.
Also ich brauche nicht einfach noch ein GTA 5 mit zeitgemäßer Optik. Da erwarte ich schon ein bisschen mehr.
Ja, absolut. Da Revolution muss folgen. Da lasse ich dann auch alles liegen und kaufe mir noch eine Konsole. Einfach so. Das Bundle einfach so. Egal, was für eine Konsole das dann ist. Okay, aber vielleicht kommt sie einfach auch für die Switch 2 im Konsolenbundle. Das würde uns doch alle überraschen. Aber vielleicht noch zum Fazit hier zu dieser Show, die wir heute gesehen haben, weil da wollte ich eigentlich ansetzen, dass man zumindest dieses Game Pass Paket jetzt nochmal attraktiver gemacht hat, wenn man jetzt auf die nächsten, wie du es auch schon gesagt hast, auf die nächsten 5-6 Monate guckt, ist das doch ein ganz nettes Line-Up und wie gesagt, so gerade als jemand, der vielleicht das Abo eh hat, kann man sich dann jetzt sagen, und da spreche ich jetzt auch in dem Fall von mich, da kommen doch nette Sachen, da gucke ich doch dann jeden Monat mal in irgendwas anderes rein und vielleicht bleibe ich auf irgendeinem Spiel hängen und freue mich dann, dass ich es erlebt habe. Das stellt mich doch sehr zufrieden. Und zur Show selber haben wir ja eingangs schon erwähnt, ich finde es immer ein cooles Einstiegshighlight so ins Gaming-Jahr, bin da immer gerne mit dabei, sehe es aber auch teilweise ein bisschen wie du, sagst, könnte man wieder ein bisschen mehr auch vielleicht auf die Geschichten hinter diesen Entwicklern auch ein bisschen fokussieren und dergleichen. Aber ja, sonst finde ich immer noch, weil kein anderer macht es auf diese Art und Weise. Von daher kann das auch gerne noch so weitergehen und ist ja dann immer noch irgendwie etwas bisschen Neues, zumindest ein Kontrast zu dem, was man so von den anderen Publishern und Kollegen da so kennt.
Kann ich nur unterschreiben und gibt's doch zu, eigentlich möchtest du auch immer nur einen Shadow Drop.
Ja, absolut. Also, ja. Ninja Gaiden, gehen wir jetzt noch rein. Vielleicht zum Abschluss noch, wir sind ja beim Abschluss sowieso gesprochen. Ja. Dein Highlight, also welches Spiel, nehmen wir mal an, die sind alle geshadow dropped jetzt heute. was spielst du zuerst?
Fies, ne? Fies ich denke, es würde sich zwischen Doom und Expedition entscheiden.
Obscure.
Ja,
genau. Obscure.
Also, ja. Und wahrscheinlich würde ich Doom wählen, weil ich weiß, das ist das Spiel, wo ich jetzt einfach schneller reinkomme.
Ja,
weil,
ja,
klar. Wenn das direkt nach der Präsentation droppt, dann ist man so aufgeregt, da hat man dann nicht den Nerv dazu, glaube ich, sich eben reinzudenken. Da will man einfach loslegen.
Sich zurückzulehnen und erstmal irgendwie Cutscenes irgendwie auf Midnight zu lesen.
Also, Doom ist das bessere Shadow-Drop-Spiel.
Ja, das stimmt.
Wenn ich jetzt mir eins einfach aussuchen könnte und das jetzt ganz entspannt spielen will, vielleicht tatsächlich dann Expedition.
Ja, da wärst du wahrscheinlich dann einfach neugieriger.
Genau, ne? Weil das halt einfach dann doch einfach ein bisschen anders ist und vielleicht nicht ambitionierter, aber ich sag mal so, es macht mehr Sachen neu oder anders als eben Doom. Du machst es halt einfach nur sehr auf den Punkt alles, was es tut.
Konsequent.
Ja,
genau. Stand and shoot oder so ähnlich. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir hier dann den Xbox-Sack mal zu, den man ja fast nicht mehr Xbox-Sack nennen kann, sondern Multiplattform-Paket, Box, die
Multiplattform-Box.
Gott, du hast die nächste Konsole vorher gesagt, der Name ist hier gefallen, und Multiplattform-Box.
Ich warte ja immer noch auf die Xbox 2.
Xbox 2, ja.
Gut, dann hören wir uns in einer der nächsten Episoden garantiert wieder. Der Monat nähert sich so langsam dem Ende. Dementsprechend würde ich sagen, bis bald, macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.